Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin vom 12. März 2008. Die 19-jährige Anne aus Jena darf im April 1984 mit einer Jugendtouristgruppe nach Algerien fliegen. Sie ist fest entschlossen, diese Reise zur Flucht zu nutzen, was ihr auch gelingt. Am 10. April 1984 bittet sie in der bundesdeutschen Botschaft in Algier um Hilfe. Ihr abenteuerliches Unternehmen Freiheit hat Anne Kneipp jetzt im Januar 2008 in einem romanhaften Tagebuch veröffentlicht. Es heißt Ein schwarzes Schaf, Tagebuch einer DDR-Flucht und ist im UND-Verlag Stadtroda erschienen. Heute ist sie hier in der Bücherbar. Herzlich willkommen, Frau Kneipp.
Guten Tag.
Frau Kneipp, Sie sind in Jena geboren, arbeiten als Autorin in Berlin. Worüber schreiben Sie?
Gewöhnlich schreibe ich eher Kurzgeschichten. Ich habe auch viele Gedichte geschrieben, aber das eher in jüngeren Jahren. Meine Geschichten habe ich noch nicht alle veröffentlicht. Es ist hin und wieder mal was in Literaturzeitschriften erschienen.
Frau Kneipp, Ihre Flucht ist 24 Jahre her. Warum veröffentlichen Sie jetzt Ihr Tagebuch?
Das war ja zunächst wirklich nur ein Tagebuch, wie ich schon immer Tagebuch geführt habe, also nur für mich. Und mit den Jahren habe ich das ab und zu auch mal jemandem zu lesen gegeben, Freunden, die dann sagten, ja da und da, wieso hast du das denn so gemacht und was war denn da der Hintergrund? Das heißt, ich habe auf diesem Tagebuch immer wieder aufgebaut, um ein besseres Verständnis zu erreichen, dass es Leute im Westen besser verstehen, aber vielleicht jetzt auch Jugendliche im Osten, die nach der Wende geboren wurden. Es ist also gewachsen und Freunde haben auch immer wieder gesagt, veröffentliche es doch. Und dann war es erstmal wichtig, einen Verlag zu finden, der es so veröffentlicht, wie es letztendlich geschehen ist. Ich wollte das nicht aufbauschen lassen oder irgendwelche Dramatik hineinbringen, die es gar nicht gab. Und das hat eine Weile gedauert, aber der UND Verlag ist sehr gut geeignet dafür, weil die sofort damit einverstanden waren, das so zu bringen, wie es eben aufgeschrieben ist.
Sie betonen in Ihrem Vorwort, dass Sie die Flucht nie bereut haben. Sind Sie ein anderer Mensch geworden nach der Flucht? Was hat sich geändert grundlegend?
Ein anderer Mensch bin ich bestimmt nicht geworden. Ein freierer Mensch, auf alle Fälle. Aber an sich meine Eigenschaften habe ich beibehalten. Ich habe mich dadurch nicht völlig verändert. Was anders geworden ist, war einfach, dass ich auf eigenen Füßen stehen musste. Jetzt hatte ich also überhaupt keine Verwandten mehr in der Nähe, die mir irgendwie unterstützend beistehen konnten. War auf mich gestellt, aber ich war immer sehr kontaktfreudig und optimistisch, sodass ich mein Leben, glaube ich, ganz gut in die Hand genommen habe. Das Wichtigste war die Freiheit und die hatte ich ja dann.
Anne Kneipp heute zu Gast hier im Studio in der Bücherbar. Frau Kneipp, Sie sind in Jena geboren, in Jena zur Schule gegangen und haben Bauzeichnerin gelernt. Das war ein Weg, den Sie nicht unbedingt wollten.
Das ist richtig. Ich wollte eigentlich, das war mein Traumberuf, Buchhändlerin werden. Das hat leider nicht geklappt, weil es nur eine Stelle in Jena gab, die ausgebildet hat. Da war ich dann zum Bewerbungsgespräch mit mehreren anderen jungen Leuten und letztendlich wurde von uns gar niemand angenommen an dieser Buchhandlung. Da musste ich mich schnell umorientieren. Das Komische war nur, dass in der Buchhandlung dann trotzdem Lehrlinge auftauchten. Also wahrscheinlich hatte da schon vorher jemand gesagt, ich habe den und den Neffen, wie es oft üblich war. Ich bin dann also dadurch in die Bauzeichnerei geraten, dass mein Vater jemanden kannte, wie es eben oft so kam.
Wie viel haben Sie da verdient als Bauzeichner?
Oh je. Also nach Abschluss der Lehre habe ich, wenn ich mich recht erinnere, zuerst 400 Mark bekommen.
Wie war denn Ihr Verhältnis so zum Elternhaus? Sie schreiben im Buch, dass Sie ein geordnetes Elternhaus hatten. Was war da alles geordnet?
Naja, also die familiären Verhältnisse waren stabil. Also beide Eltern, die noch zusammenleben, was ja auch nicht immer normal ist. Dann haben beide einen guten Job gehabt, wie man so sagt. Also hatten ihre Arbeit und ich wurde gut erzogen zu einem Menschen, der sich vielseitig interessiert. Wir haben Konzerte besucht, ich habe viel gelesen. Also ich wurde gut behütet und gut erzogen in dem Sinne, dass ich viel Bildung bekommen habe von zu Hause.
Frau Kneipp, Sie sind in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Was waren denn die Motive für die Flucht eigentlich?
Die Motive waren nicht die Eltern, sondern die lagen beim Staat. Also ich hielt es nicht mehr aus in einem Staat, der seinen mit seinen Bürgern ständig misstraut hat. Das hat sich ja schon in der Reisefreiheit, die nicht vorhanden war, manifestiert. Wenig Raum zur eigenen Entfaltung. Die eigene Biografie war so eingeschränkt. Dann hat mich auch immer sehr gestört, dass der Staat einem erzählen wollte, wir wären ein freies, tolles, reiches Land. Was ja nicht stimmte, wenn man ein bisschen die Augen aufmachte und die Ohren und nicht ganz mit Scheuklappen umherging, hat man doch eigentlich gesehen, wo es an allen Ecken und Enden bröckelte. Und ich hätte es besser gefunden, wenn uns das gesagt worden wäre, wenn man gesagt bekommen hätte, da und da ist was nicht in Ordnung, da müssen wir was dran tun. Aber das war ja nicht so. Also ich wollte mich einfach nicht länger gut Deutsch verarschen lassen.
Regelrechte Repressalien hatten Sie nicht auszustehen?
Nein, nicht mehr als andere Menschen, die sich unauffällig verhielten.
Jugendliche Menschen haben ja immer auch den Drang, von zu Hause, von der Familie fortzugehen, sich selbst zu verwirklichen. Welchen Teil der Motivation hat das denn ausgemacht?
Ich wollte eigentlich nicht unbedingt von zu Hause weggehen. Ich hatte natürlich den jugendlichen Drang und die Motivation, auch alles selber auf die Beine zu stellen, sich nicht mehr alles von zu Hause sagen zu lassen. Aber das war, glaube ich, wenn dann überhaupt ein ganz geringerer Teil. Und dafür hätte ich ja nun nicht unbedingt in den Westen gemusst. Da hätte ich auch sagen können, okay, ich gehe in eine andere Stadt. Das wäre vielleicht ja auch möglich gewesen.
Eine Sache, die Sie im Buch beschreiben, ist, dass die Familie eher unauffällig war. Hat Ihnen dieses Unauffälligsein bei Ihrer Flucht geholfen?
Auf alle Fälle. Mir fiel es ja schon sehr schwer, unauffällig zu bleiben. Ich war ja eigentlich auf dem besten Weg, auffällig zu werden. Und die Tatsache, dass ich diese Reise beantragt hatte und hoffen konnte, dass ich sie auch kriege, hat mich natürlich sehr zurückgehalten dann. Also dann wollte ich nichts riskieren, die Reise nicht riskieren, keine Unannehmlichkeiten haben. Also bin ich auch noch weiterhin recht unauffällig geblieben. Wenn ich diese Reise nicht beantragt hätte oder sie abgelehnt worden wäre, hätte sich das wahrscheinlich sehr schnell drastisch geändert.
Ein Teil Ihres Buches beschäftigt sich auch mit Rückblicken in den DDR-Alltag. Ist das für Sie so eine Art Vergangenheitsbewältigung gewesen?
Nein, ganz bestimmt nicht. Dafür liegt es zu lange zurück. Dass das jetzt im Buch so ausführlich nochmal bearbeitet wurde, lag einfach daran, dass ich wollte, dass Leute, die das nicht selber miterlebt haben, die DDR nicht mehr kennen oder weil sie zu jung sind oder eben im Westen aufgewachsen, dass die auch ein bisschen was aus dem DDR-Alltag mitbekommen, um überhaupt zu verstehen, warum jemand weg möchte.
Waren die Informationen alle in Ihrem Tagebuch so detailliert gespeichert?
Das eben nicht. Für mich waren die Fakten und die Erlebnisse wichtig während der Flucht, was da passierte. Da brauchte ich keine Rückblicke, weil die waren ja in meinem Kopf. Also das habe ich später dazu geschrieben, eben um das Ganze klarer zu gestalten und auch aufgrund der Fragen von Freunden.
Dann kam es zu dieser Reise nach Algerien. Waren Sie vorher schon mal mit Jugendtourist verreist? Hatten Sie da schon Erfahrung?
Ich hatte mal eine Reise nach Prag, aber das kann man ja nicht vergleichen. Das war auch irgendwie auf einer anderen Ebene. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, ob es über Jugendtourist ging oder über meinen Betrieb. Das war während meiner Lehre.
Nach Algerien durfte nicht jeder fliegen. Das war also schon eine herausragende Stellung, die Sie da hatten. Ich bleibe mal bei Ihrem Buchtitel, als weißes Schaf. Wie hat das geklappt? Für die Leute außen waren Sie weißes Schaf.
Stimmt.
Sonst wären Sie nicht hingekommen.
Ja.
Schwarze Schafe hat man nicht fahren lassen. Sagen Sie mal was zu der Gruppe. Wie war die zusammengesetzt? Waren das alles Thüringer oder war die zusammengewürfelt?
Das war eine zusammengewürfelte Gruppe. Ich nehme an, aus dem gesamten Raum von Thüringen. Ich habe mich da aber ehrlich gesagt auch nicht groß kundig gemacht. Ich kannte jedenfalls niemand von denen vorher, die mitgefahren sind.
96,2 in Erfurt und 106,6 in Weimar. Funkwerk, man hört sich.
Was mich beeindruckt hat, ist natürlich, wie Sie versucht haben, im Tagebuch zu schildern, dass Sie Kontakte aufgenommen haben zu den einzelnen Reisemitgliedern. Sie lernen Sigrun kennen, mit der Sie eigentlich ganz gern zusammen sind, aber der Sie noch nicht richtig vertrauen können. Sie wissen einfach zu wenig voneinander, aber Sie versuchen, das Vertrauen von Sigrun zu testen.
Trotzdem lasse ich es auf einen kleinen Test ankommen, drehe mein Glas in der Hand und schaue Sigrun fragend an. Schmeckt die Cola besser als bei uns? Was meinst du? Ich weiß nicht, kommt mir ziemlich süß vor, aber so eisgekühlt ist sie wirklich gut. Unsere Vita-Cola schmeckt immer so ein bisschen chemisch, findest du nicht? Sigrun überlegt, dann stimmt sie mir zu. Nächster Schritt. Dass der Kellner uns die einfach so spendiert, ist schon toll. Und wie es scheint, ganz ohne Hintergedanken, aus reiner Freundlichkeit. Das ist ein Service, da müssen unsere Kellner noch viel lernen. Sigrun sagt nichts, nickt aber, zieht die Augenbrauen hoch und lächelt. Ich hab da mal ein Ding erlebt in Jena, das glaubst du nicht. Was denn? Jetzt erzähle ich ihr die Geschichte, wie ich mal mit meiner Freundin Simone in der Orchidee gesessen habe. Wir wollten da einfach nur eine Cola trinken. Erstmal dauerte es ewig, bis die Bedienung kam, aber das sind wir ja gewöhnt gewesen. Die Hälfte der Tische mit Reserviertschildchen, aber ich sage dir, da kam kein Mensch den ganzen Abend nicht. Wir kriegen also Stunden später unsere Cola hingeknallt, trinken sie und bestellen uns noch eine. Und dazu noch einen kleinen Apfelkorn, der war damals gerade in Mode gekommen. Bis dahin war ja alles wie immer. Simone erzählt mir was und fuchtelt ein bisschen mit den Armen dabei, wie man das eben so macht. Wir sind gut gelaunt und lachen viel und plötzlich fällt Simones noch ganz volles Gläschen Apfelkorn um, mitten rein zwischen die Plastikvase mit den aparten Kunstfosizien und den leeren Aschenbechern, der nun aber voll Apfelkorn ist. Nichts kaputt, nicht mal ein nennenswerter Fleck auf der Tischdecke. Die Kellnerin kommt gerade in der Nähe vorbei. Simone ruft sie und bittet sie freundlich, ob sie nicht den Aschenbecher entfernen und ihr noch einen Apfelkorn bringen könnte. Die Kellnerin zittert plötzlich los. Wir hätten das mit Absicht gemacht und wir würden nicht mehr bedient. Dann kassiert sie uns ab und wir sitzen völlig fassungslos auf unseren Stühlen. Ich wäre sofort gegangen, sagt Sigrun, kopfschüttelnd.
Sie waren aber mit dem Test trotzdem nicht so zufrieden. Sie wussten hinterher genauso wenig wie nachher. Wie ging es dann weiter mit Sigrun?
Ja, das blieb so. Ich kam gar nicht dazu, sie näher kennenzulernen, obwohl sie mir sehr sympathisch war. Eigentlich die sympathischste von der ganzen Gruppe. Sie hatte mir auch einige Sachen, etwas erzählt, was mich ein bisschen verwundert hat. Über einen Menschen, der sie besucht hat von der Stasi, bevor sie die Reise bekommen hat. Auch das kann man in einem Buch nachlesen. Aber ich bin nie dahinter gekommen, wer sie wirklich ist und wie sie ist. Und dann war ich auch schon weg. Ich war ja nun nicht die ganze Reise dabei. Vielleicht hätte sich sonst noch ein bisschen mehr ergeben, was man erfährt.
Radio Funkwerk. Besser als Kino.
Was ist denn aus der Gruppe geworden? Haben Sie später nochmal Kontakte zu denen gehabt oder gab es da Verbindungen noch?
Niemals. Ich habe also zwischen den einzelnen Mitgliedern der Gruppe vielleicht dann schon, aber mit mir nicht, weil ich ja dann auch weg war und ich habe mir auch vorher in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja weg wollte und nicht die Mühe gemacht, mit irgendjemandem Adressen zu tauschen, wie man das sonst vielleicht auf Urlaubsreisen macht. Das habe ich also gänzlich unterlassen. Insofern hatte ich auch von vielen nicht mal den Familiennamen noch im Kopf oder gar auch den Vornamen oft dann schon wieder vergessen. Leider auch Sigrun dadurch nicht wiedergefunden. Das wäre natürlich schön, wenn ich noch mal was von ihr hören würde.
Wie werden Sie denn reagieren, wenn einer der Gruppenmitglieder bei einer Ihrer Lesungen auftaucht?
Das ist sogar schon passiert.
Das ist schon passiert?
Das ist passiert, aber ich konnte mich an die Person gar nicht mehr erinnern und sie sagte auch, es gab eigentlich zwei Gruppen, an die ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern konnte, irgendwie parallel reisten und sich nur ab und zu begegneten und sie war wohl in dieser anderen Gruppe. Aber sie hatte einige Fotos dabei und von der Reise und sagte mir eben, dass sie auch dort war. Ich kannte sie aber nicht.
Frau Kneipp, in der Reisegruppe aus der Heimat haben Sie fast keinem vertraut. Selbst die Sigrun haben Sie erst getestet und hatten dann trotzdem ein gewisses Misstrauen noch ihr. Auf der Flucht sind Sie dann bedenkenlos zu fremden Menschen ins Auto gestiegen, mit in die Wohnung gegangen etc. Also hier bedenkenloses, fast blindes Vertrauen. Ist Ihnen dieses Missverhältnis irgendwie mal so bewusst geworden?
Für mich war das kein Missverhältnis. Also ich wusste ja, dass diese Reise nicht jeder kriegt. Ich war sehr glücklich, dass ich sie bekommen hatte, ohne jetzt Parteianwärter zu sein oder sowas Ähnliches. Aber es waren sicher sehr viele dabei, die eben genau das vorhatten. Das war einfach auch nicht mein Schlag.
Frau Kneipp.
Und ich bin ja auch nicht bedenkenlos in irgendein Auto gestiegen. Ich hatte immer meine Bedenken, aber ich hatte eben auch meinen Fluchtwunsch. Oder das war ja ein Wunsch, ist ja fast zu wenig ausgedrückt. Ich hatte ja das Bedürfnis, dass es klappt. Und da muss man Risiken eingehen. Aber bedenkenlos war eigentlich gar nichts dabei.
Also hatten Sie immer auch so ein bisschen die Angst im Nacken?
Natürlich, ja.
Und Sie hatten aber viel Glück, muss ich sagen.
Also ich hatte sehr viel Glück. Das habe ich auch immer wieder festgestellt und immer wieder mich gewundert, wieso habe ich so viel Glück gehabt. Es hätte mehrere Situationen geben können, wo es ganz anders verläuft.
Also es gibt einige neuralgische Punkte in dem Buch, wo jeder Leser, der aufmerksam liest, merkt, also hier hätte es zu Ende sein können, hier hätte es eine ganz andere Richtung geben können. Das macht natürlich auch die Spannung in diesem Buch aus. Und wer lesen will, sollte es einfach tun. Ein schwarzes Schaf von Anne Kneipp.
Radio Funkwerk.
Auf der Flucht haben Sie, Frau Kneipp, ziemlich Glück. Sie werden von einem Auto oder mitgenommen. Sie trampen eigentlich. Und da hören wir jetzt mal das Stück, was da passiert.
Doch dann überholt mich von Tlemcen kommend ein roter Toyota. Er fährt ein paar Meter vor mir. Ein junger Mann beugt sich vom Fahrersitz herüber und schaut aus dem Fenster der Beifahrertür. Er macht eine Geste, die ich richtig als Aufforderung deute. Ich solle einsteigen. Eigentlich will ich gar nicht trampen. Das heißt, über diese Art des Reisens habe ich mir hier noch keine ernsthaften Gedanken gemacht. Zu Hause, da bin ich öfters mal getrampt. Da konnte ich mich verständigen. Und selbst da hörte man oft von Männern, die Tramperinnen. Na, hier ist das sicher alles noch riskanter. Ich lehne ab, schüttle energisch den Kopf. Er fährt im Schritttempo neben mir, bittet immer wieder. Ich habe das Gefühl, er ist beleidigt, spürt, dass ich ihm misstraue. Schließlich steige ich doch ein. Ich will ja vorankommen, dazu braucht es auch den Mut zum Risiko. Ein Scheich, der mich in seinen Harem schleppen könnte, ist der jedenfalls nicht. Der Mann stellt sich als Rashid vor. Wir sprechen beide nur wenig Englisch, aber mit dem Wenigen und Händen und Füßen geht es zunächst. Ich kann ihm verständlich machen, dass ich einfach in die nächste Stadt möchte. Zu dumm, dass ich keine Ahnung habe, wie die nächste Stadt heißt. Die Straße verläuft derzeit noch relativ geradlinig in östlicher Richtung. Das ist günstig. Rashid erzählt, dass er 30 Jahre alt ist und in Algier eine Art Studium betreibt. Was es ist, kann ich nicht herausbekommen. Nebenbei fährt er mit seinem Toyota Autorennen. Ich wollte mich schon wundern, wieso ein Mensch, der angeblich Student ist, einen Blaumann wie ein Handwerker trägt. Und jetzt fallen mir auch die Überrollbügel auf im Inneren des Wagens. Am letzten Wochenende war hier in der Umgebung ein Rennen. Rashid hat aber nicht gewonnen. Und ganz beiläufig, so dass ich es fast überhört hätte, erklärt er, dass er jetzt auf dem Weg nach Hause sei, nach Algier. Algier? Frage ich nochmal nach. Yes, I'm going to Algier. I'm living in Algier. Ich bin innerlich völlig aufgewühlt. Das klingt eigentlich noch viel zu harmlos für das, was sich in meinem Kopf abspielt. Nett scheint Rashid auch zu sein, bis jetzt jedenfalls. Sollte ich auf Anhieb das richtige Auto erwischt haben? Wer bitte, wer von den Göttern oder Schutzheiligen ist hierfür zuständig? Ich muss Rashid sehr seltsam vorkommen. Erst will ich nur in die nächste Stadt, dann frage ich, ob er mich bis Algier mitnehmen kann. Klar, das kann er. Es sind nur 600 Kilometer, abends wären wir da. Er will wissen, wo ich herkomme, was ich in Tlemcen gemacht habe und was ich in Algier will. Jetzt schnell eine Geschichte, möglichst eine relativ glaubwürdige. Ich komme also aus Stuttgart, das ist komischerweise die erste Stadt, die mir einfällt. Bin mit Freunden in Algier bei ein paar Franzosen zu Besuch und habe übers Wochenende dann mal schnell zwei Bekannte in Tlemcen besucht. Da wollten meine Freunde nicht mit hin. So weit scheint er alles zu glauben. Vielleicht versteht er ja auch nur die Hälfte, aber er wundert sich, dass ich alleine trampe. Ich habe wenig Geld, ich bin gerade mit der Schule fertig, da ist Trampen die günstigste Art zu reisen. Der Flug war ja schon teuer genug. Und Angst? Angst hätte ich nicht? Nein, wovor auch?
Radio Funkwerk. Montag bis Freitag von 13 bis 21 Uhr, am Samstag von 7 Uhr bis Mitternacht.
Ein schwarzes Schaf heißt das Buch von Anne Kneipp und eine Konsequenz, die man mit einer Flucht natürlich sieht, man lässt Leute zurück und da kommen sie auf einer Seite zu diesem schönen Satz, der Verlassene hat immer das Nachsehen. Frau Kneipp, welche Konsequenzen hatte denn Ihre Flucht für Ihre Familie beziehungsweise für Ihre Freundinnen und Freunde?
Also für meine Familie hat also die Konsequenzen, dass natürlich erstmal die Staatssicherheit auftauchte und sie ausquetschte, was sie denn wussten. Sie wussten aber nichts, und zwar aus gutem Grund. Ich habe ihnen überhaupt nichts vorher gesagt, auch nichts angedeutet. Denn ich dachte mir, je weniger sie wissen, desto besser ist es für sie selber. Und desto überzeugender werden sie auch vor der Staatssicherheit dastehen, wenn sie nichts wissen oder dass sie ihnen glauben. Was dann auch so war. Also ansonsten hatten sie nicht so großartige Konsequenzen zu tragen. Ein wenig berufliche Sachen, aber das waren jetzt nicht so eine schwerwiegenden Einschnitte. Mein Vater durfte die Dolmetscheinsätze nicht mehr mitmachen, durfte nur noch schriftliche Übersetzungen vornehmen in dem Betrieb, in dem er arbeitete. Aber wie gesagt, so große Konsequenzen waren es nicht. Es waren eher die Konsequenzen, dass man nicht wusste, wann man sich mal wieder sieht und dass das natürlich für Eltern recht schlimm ist.
Wenn man Ihre Fluchtvorbereitung so mal zusammenfasst, dann sieht das sehr langfristig, sehr durchdacht, sehr überlegt aus. Sind Sie davon selbst drauf gekommen? Gab es da ein Vorbild? Oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich so langfristig und zielstrebig auf diese Flucht vorzubereiten?
Zunächst war das ja so ein Gedanke, ich wollte weg. Und der reifte innerhalb von etwa zwei, drei Jahren so heran, ohne dass ich wusste, wie. Ich wusste nur, ich möchte jetzt nicht über die innerdeutsche Grenze direkt. Das war mir also von vornherein sehr suspekt. Da habe ich nicht dran geglaubt, dass es funktioniert. Genauso wenig wollte ich einen Ausreiseantrag stellen, weil ich da sehr viele Sachen gehört hatte. Da wurde die ganze Familie teilweise mit reingezogen und sehr übel behandelt. Also das wollte ich auch nicht. Deshalb kam ich dann auf die Idee mit Jugendtourist, weil ich mal hörte, da kann man sich ja mal anmelden. Ich habe nie dran geglaubt, dass es wirklich klappt, aber ich habe es probieren wollen. Und da konnte ich natürlich überhaupt nichts planen. Zunächst sollte es ja nach Italien gehen, da wollte ich ja hin. Das klappte dann nicht und relativ kurzfristig kriegte ich dann angeboten Vietnam oder Algerien und habe mich natürlich für Algerien entschieden. Auch mit der Begründung, ich wollte ans Mittelmeer. Und nun sehe ich es von der anderen Seite. Das war dann in Ordnung für diejenigen, die das zu beurteilen hatten. Aber ob es dort eine deutsche Botschaft überhaupt gab, das wusste ich zum Beispiel gar nicht vorher. Ich konnte, was Algerien betraf und die Flucht, gar nichts planen. Ich konnte nur ins Blaue hinein hoffen, dass ich da wegkomme und mich durchschlage.
Also ein sehr mutiger Schritt, da also auch fast bis zuletzt auch so ein bisschen ins Blaue hinein.
Ja, doch, also. Aber es war auch viel Hoffnung dabei und wahrscheinlich auch dieser jugendliche Leichtsinn, den man auch haben muss, ein wenig. Und mit 19 hatte ich den und da kennt man noch nicht so viele Gefahren oder hat sich noch nicht so viel Gedanken gemacht wie vielleicht 10 Jahre später.
Man ist auch risikobereiter,
denke ich. Genau, das wollte ich damit sagen.
Radio Funkwerk. Montag bis Freitag von 13 bis 21 Uhr,
am Samstag von 0 bis 4 und von 7 Uhr bis Mitternacht.
Radio Funkwerk, man hört sich.
Mit Hilfe der deutschen Botschaft kann Anne über Annaba nach Paris fliegen. Die Passkontrollen sind dabei neuralgische Punkte, wie sie jetzt selbst in einem kleinen Ausschnitt schildert.
Bevor die Maschine in Annaba landet, verkrümle ich mich auf die Toilette, wo ich meinen grünen Pass ganz unten in die Tasche lege, darüber das schwarze Kopftuch und darauf das Kleid, die Sandalen und die anderen Kleinigkeiten. Den blauen Pass griffbereit oben auf. Dabei fällt mir auf, dass ich seit Tlemcen kein einziges Foto mehr gemacht habe. Schade eigentlich, es wäre nett, eine kleine Erinnerung an Rashid und seinen roten Renn-Toyota zu haben. Oder an Algier am frühen Morgen, das Victor Hugo, den schrägen Besen in der Tür der Air France oder den hübschen Innenhof der bundesdeutschen Botschaft. Zu spät. Ich bin eben nicht wie ein normaler Tourist unterwegs gewesen. Und wer weiß, vielleicht hätte jemand erkannt, dass diese unausgereifte Pocketkamera unmöglich ein Produkt aus westlicher Produktion sein konnte. So werde ich all die Bilder im Kopf bewahren, wahrscheinlich auf ewig. Wenig später gehe ich durch die Abfertigung. Der Beamte schaut sich meinen Pass an, dann mich, dann das Einreisevisum und nochmals mich. Nach außen hin bin ich die Ruhe selbst, aber mein Herz klopft, als wollte es zerspringen. Ich wundere mich, dass mir die Hände nicht zittern. Der Beamte gibt mir meinen Pass zurück. Als nächstes wird meine Tasche durchleuchtet. Nichts Verdächtiges scheint auf dem Monitor zu erscheinen. Die Frau, die mir die Tasche anstandslos zurückgibt, wundert sich dennoch. Mehr Gepäck haben Sie nicht? Nein, das ist alles. Sie verlangt die Devisenerklärung. Nochmals schlägt mir das Herz bis zum Hals. Ich erkläre ihr, sie verloren zu haben. Das Wort perdu ist mir noch rechtzeitig eingefallen. Und haben Sie Devisen bei sich? Nein, sage ich ruhig. Hier kann das Ende lauern. Hinter den Brillengläsern der Dame schaut ein Augenpaar ein wenig verwirrt auf meine kleine Tasche. Die Augen wandern von der Tasche in mein Gesicht. Keine Ahnung, welche Art Gedanken mein Gegenüber sich gerade macht. Dann winkt sie mich weiter und befasst sich schon mit dem nächsten Passagier.
Wie war Ihnen denn zumute, Frau Kneip, als Sie aus dem sicheren Schutz der Botschaft, aus dem Schutz der Botschaftsangehörigen, dann wieder völlig auf sich allein gestellt nach Annaba fliegen mussten?
Der Flug nach Annaba war eigentlich jetzt nicht so schlimm. Da waren ja nur Hausfrauen und irgendwelche Marktfrauen drin. Und man musste keinen Pass vorzeigen, bloß ein Flugticket. Also das war jetzt nicht so aufregend. Als ich dann da ankam, war es dann, wie ich ja auch eben gelesen habe, schon etwas spannender, da ich nicht wusste, ob ich mit meinem DDR-Pass da so einfach rauskomme. Da wurde es dann also sehr spannend und aufregend. Und auch nochmal, da hatte ich ein paar Angstmomente, die gewaltig waren.
Freiheit wird einem nicht geschenkt, man muss sie immer wieder erkämpfen und einfordern. Das ist Ihnen auf dieser Flucht auch mehrfach vor Augen geführt worden.
Ja.
Sie haben dann über Paris tatsächlich den Weg in die Bundesrepublik geschafft und haben dann eigentlich mit diesem Buch 14 Tage Ihres Lebens gestaltet oder Ihr Leben in diese 14 Tage hineingepresst. Gibt es denn für die nachfolgenden Tage auch ein Tagebuch und gibt es da auch vielleicht eine Veröffentlichung, Frau Kneip?
Da habe ich jetzt noch gar nichts geplant, also eine Fortsetzung. Da kann ich jetzt noch überhaupt nichts zu sagen. Das Ei ist noch zu ungelegt.
Das wäre natürlich, also aus meiner Sicht wäre es reizvoll zu sehen, wie kommt ein junger Mensch völlig allein gelassen oder allein auf sich gestellt, dann in einer neuen Umgebung zurecht. Wie ging es denn dann weiter? Sie sind nach Heilbronn gekommen, haben dann irgendwie das Abitur nachgemacht.
Das Abitur habe ich erst viel später nachgemacht. Das habe ich erst nach der Wende nachgemacht.
Was haben Sie dann in der Zeit gemacht? Wovon haben Sie gelebt? Wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt
bestritten?
Ich war
ja Bauzeichnerin und ich habe also auch bei etlichen Architekten gearbeitet, habe auch andere Jobs angenommen. Also das war sehr unterschiedlich. Ich war auch mal Reiseleiterin bei einem Busunternehmen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, wurde sehr schlecht bezahlt und war manchmal auch wirklich sehr chaotisch, obwohl es Spaß gemacht hat. Ich habe auch mal eine Zeit lang im Hotel gearbeitet. Also es gab verschiedene Sachen, immer wie gerade auch die Auftragslage war.
Mussten Sie denn je in Ihrem Leben mal wieder in die Rolle eines schwarzen Schafes schlüpfen?
Eigentlich nicht. Fällt mir jetzt überhaupt nicht ein, wann das gewesen sein könnte oder wie. Nein, also schon gar nicht in dieser extremen Form.
Auf Ihrer Flucht haben Sie zumindest auf dem Weg in die Bundesrepublik dann an einigen Orten so Ihre Gefühle, denke ich mal, angeheftet und in Wünsche gefasst. Also zum Beispiel wollten Sie Ihre Großeltern mal nach Paris einladen, einmal den Rhein runterfahren, Saarbrücken besuchen, Algier besuchen. Was ist denn davon realisiert worden?
Ich bin den Rhein noch nicht heruntergefahren. Ich bin auch nicht mit meinen Großeltern in Paris gewesen. Es lag aber daran, dass sie nicht wollten. Es war ihnen wahrscheinlich zu weit, zu gefährlich. Das fand ich sehr schade. Das hätte ich sehr gern gemacht. Na, Saarbrücken habe ich häufig besucht. Also ich hatte sogar mal kurzzeitig die Idee, dorthin zu ziehen. Ich habe gute Freunde in Saarbrücken gefunden und fahre zumindest jetzt nicht unbedingt nur Saarbrücken, sondern das ganze Saarland gefällt mir ganz gut. Ich fahre mindestens alle 2 Jahre einmal für ein paar Tage auch ins Saarland. Das habe ich mir auch jetzt noch erhalten.
Aber Algerien haben Sie nicht wieder besucht?
Algerien habe ich nicht wieder besucht. Aus dem Grund, dass ich am Anfang, im ersten Jahr oder den ersten 2, 3 Jahren im Westen, natürlich erstmal andere Sachen sehen wollte, die mir ganz wichtig waren. Ich hatte sehr viele Reisen nachzuholen, da ich ja sehr reiselustig bin. Das war zuerst mal Italien, das war die Schweiz, ich war auch mal in der Karibik. Ich habe immer gedacht, irgendwann fährst du nach Algerien. Allerdings ist diese politische Lage in Algerien hat sich ja immer mehr zugespitzt im Laufe der Jahre und es wurde eigentlich immer unwahrscheinlicher, dass man da hinfahren konnte. Also im Moment traue ich es mir nicht zu, aber ich hoffe, dass ich es in meinem Leben nochmal schaffe, mir das nochmal so anzugucken.
Tagebuch einer Flucht ist der Untertitel Ihres Buches. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als das Buch, als das Manuskript dann abgeschlossen war, fertig war? Waren Sie auch fertig?
Ja, ein bisschen fertig vielleicht nicht, aber es war so ein bisschen wie so eine ewig lange Schwangerschaft und nun endlich ist das Produkt geboren.
Frau Kneip, zum Schluss unserer Sendung habe ich eine Schnellfragerunde, von der Sie gehört haben über Ihren Vater. Das heißt, Sie brauchen also die Sätze nur zu vollenden oder einige Begriffe zu definieren. Von meinen Eltern habe ich gelernt,
die Literatur zu lieben, die Musik zu lieben, offen auf alles, was mit Kunst zu tun hat, zuzugehen.
Zurzeit liegt auf meinem Nachttisch das Buch.
Es liegen zurzeit mindestens 20 Bücher auf meinem Nachttisch. Ich habe aber als letztes gelesen Engelssterben von Martin Bettinger. Und es liegt noch nicht ganz durchgelesen Alfred Kerr, der Dichter und die Meerschweinchen da.
Ich würde gern einen Abend verbringen mit
Loriot.
Freiheit ist für mich.
Die Freiheit ist für mich das wichtigste Gut, was ein Individuum haben kann.
Vertrauen zu anderen Menschen bedeutet,
sich auch mal fallen lassen zu können.
Den nachfolgenden Generationen gebe ich mit auf den Weg.
Oh, das ist aber schwer. Den nachfolgenden Generationen würde ich wünschen, dass sie immer offen und ehrlich sagen können, was sie denken und dass sie nicht unter Druck gesetzt werden, egal von wem.
Zuletzt gelacht habe ich über
Stäuber.
Von meinem Schreibtisch entferne ich als nächstes
mal wieder den Staub, weil ich dazu nicht gekommen bin.
Stolz bin ich auf
meine Tochter.
Die beste Entscheidung meines Lebens war
eigentlich diese Flucht.
Wenn Frau Kneipp kocht, dann gibt es...
Wenn Frau Kneipp kocht, ist das leider sehr selten. Ich bin jemand, der nur zu besonderen Anlässen gerne kocht. Dann würde es ein mallorquinisches Hühnchen geben oder Meeresfrüchte.
Vielen Dank, Anne Kneipp. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg bei den nächsten Lesungen und viel Erfolg mit dem Buch. Bin gespannt auf den zweiten Teil.
Dankeschön. Mal sehen, ob er kommt. Ich werde drüber nachdenken.
Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar, das Autorenmagazin vom 12. März 2008 mit der Autorin Anne Kneipp aus Berlin. Zusammengestellt hat den Podcast Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.